Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Befiehl du deine Wege. Das ist das Motto dieser Predigt. Das bekannteste Paul-Gerhardt-Lied. Und jemand hat gesagt, neben ein feste Burg ist unser Gott überhaupt das wichtigste evangelische Kirchenlied überhaupt. Nun, hier ist, wie bei allen Paul-Gerhardt-Liedern, natürlich wieder jeder Vers für sich genommen wichtig. Und wir wollen in dieser Predigt schrittweise vorgehen und uns alle Verse erschließen. Zum Glück stehen alle 12 Verse auch wirklich in den Gesangbüchern drin, ohne Kürzung. Das geht auch gar nicht anders bei diesem Lied, weil es ja mit seinen Anfangswörtern jeweils den Psalm 37, Vers 5 wiedergibt. Ja, das Lied ist so bekannt, dass es so einige Legenden um dieses Lied gibt. Zum Beispiel gibt es die nette Geschichte, dass der frisch verheiratete Paul Gerhardt, er ist ja erst im hohen Alter Ehemann geworden, in eine Finanzkrise kam. Aber nicht, weil er schlecht gewirtschaftet hätte, sondern weil zu dieser Zeit noch Soldatenhorden durch die Dörfer zogen und natürlich die Pfarrhäuser ganz besonders im Blick hatten. Und wie dann seine Frau zu ihm kommt und sagt, Paulus, wir haben kein Geld mehr. Wir müssen Brot kaufen. Hast du nicht einen Kreuzer wenigstens noch für mich? Und wie er sagt, das habe ich nicht, aber warte, ich habe etwas anderes. Und wie er dann in seine Studierstube geht und dieses Lied schreibt und seiner Frau sozusagen als tröstenden Ersatz gibt. Ist ja eine nette Geschichte, aber die stimmt nicht. Dieses Lied ist 1653 entstanden und 1655 hat er erst geheiratet. Aber sie ist trotzdem in sich richtig, denn dieses Lied hat wirklich eine Kraft in sich und diese Kraft zum Trost hat dieses Lied, ja, man kann sie ja nicht zählen, an unzähligen Menschen erwiesen. Dieses Lied, wenn man nun wirklich mal fragen will, wie es entstanden sein könnte, scheint hinzudeuten doch auf eine persönliche Krise, die auch Paul Gerhardt natürlich immer wieder einmal durchzumachen hatte. Wir wissen, dass in seiner Propstei Mittenwalde ein Kollege auf ihn neidisch war und nach Kräften versuchte, hinter seinem Rücken, sozusagen an seinem Stuhl zu sägen, weil er selbst gerne hätte Propst werden wollen. Und es kann durchaus sein, dass Paul Gerhardt in einer solchen Lage oder Notlage, er war ja ein sehr sensibler Mensch, sich dann einfach in den Psalmen Hilfe Gottes gesucht hat. Und dass er auf diese Weise Psalm 37 fand. Entrüste dich nicht über den Bösen und sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie bald verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das ist ja schon ein richtiges Sprichwort geworden, nicht wahr? Diese Wortfolge. Und dass Paul Gerhardt hier aus diesem Psalm so viel persönlichen Zuspruch empfangen hat, dass es über sein dichterisches Herz einfach gekommen ist und er daraus ein Lied gemacht hat. So könnte ich mir zum Beispiel die Entstehungsgeschichte vorstellen. Aber wir haben keine oder so gut wie keine Nachrichten über die Herkunft und über die Entstehungsgeschichte seiner Lieder. Ein paar Sätze, bevor ich in die Auslegung einsteige, noch zur Struktur. Paul Gerhardt hat sich ja immer viel Gedanken gemacht, auch die äußere Form seiner Lieder so zu gestalten, dass schon die Struktur zu einer Botschaft wird. Und genauso ist es natürlich auch hier. Man nennt eine solche Struktur und eine solche Form Akrostichon. Das heißt also, wenn ein ganzer Satz sich durch ein Lied hindurchzieht, meistens dann am Anfang stehend. Aber inhaltlich scheint es mir so zu sein, dass diese 12 Verse in einer ganz engen Entsprechung stehen. 6 Verse, so will ich das Lied dann auch gleich auslegen, beschreiben Gott, die ersten 6, in seiner unbeschränkten Art und Kraft, den Menschen zu helfen, mit seinen Hunderten und Unendlichen von Möglichkeiten. Und die 6 anderen Strophen, also 7 bis 12, beschreiben dann seelsorgerlich den Zugang zu Gott, den Zugang zur Hilfe Gottes. Und wenn Sie das Lied dann, wenn wir es jetzt im Einzelnen durchgehen, unter diesen Aspekt einmal betrachten, dann werden Sie merken, wie sinnvoll und wie seelsorgerlich, gewinnend das alles geschrieben ist. Wirklich ein Wegweiser, ein lebendiger Wegweiser zur Hilfe Gottes. So, dann wollen wir jetzt also in den ersten Hauptteil einsteigen und dieses Bild nachzeichnen, was Paul Gerhardt hier von Gott entwirft. Und gehen nun gleich in den ersten Vers hinein. Der ist uns schon so bekannt, dass wir den Inhalt gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist immer die Gefahr bei ganz bekannten Sätzen und Liedern. Und deswegen wollen wir gerade an diesem ersten Vers uns mal klar machen, worum es hier geht. Es geht um einen Blick in die Schöpfung Gottes. Und das finden wir bei vielen Psalmen und bei Paul Gerhardt Liedern, dass er zunächst noch gar nichts vom Glauben sagt. Zumindest noch nichts vom christlichen Glauben. Dass er einsetzt bei der Naturbetrachtung. Und ich denke, das ist tief seelsorgerlich gemeint. Denn wenn ein Mensch ganz tief in der Not steckt, dann hilft man ihm zunächst einmal jedenfalls, mit frommen Worten noch nicht unbedingt. Dann muss er was ganz Handgreifliches in die Hand kriegen. Und insofern ist das ein guter Brückenschlag zu einer vertieften Weise, neu auf Gott zu vertrauen, wenn ich zu dem Betreffenden sage, schau dir die Wolken an, schau dir den Wind an, schau dir die Luft an. Alles zieht seine Bahn. Da muss doch jemand dahinter stecken, der diese Bahn auch lenkt und leitet. Dass die Wolken nicht immer in einer Richtung über unsere Köpfe entlang gleiten und dass der Wind nicht immer in einer Richtung bläst und dass der Regen dosiert fällt, das muss doch gesteuert werden. Das kann doch unmöglich, wie die Evolutionisten uns immer wieder einzureden versuchen, alles nur blinder und purer Zufall sein. Und wenn einer diesen kleinen Türspalt gefunden hat und wenigstens das nochmal neu zur Kenntnis nimmt, dass es doch eine Schöpfung gibt, die funktioniert. Und dass es doch dahinter einen Schöpfer geben könnte, so will ich es mal sagen, dann ist ja schon was gewonnen. Dann ist ja schon was gewonnen. Dann ist ein ganz kleiner erster Lichtspalt und Lichtstrahl in seine Seele hineingefallen. Denn dieser gewaltige Gott, der den Makrokosmos und Mikrokosmos steuert, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Wir erinnern uns an den Spatzen, nicht wahr, von dem Jesus spricht. Seid ihr nicht viel mehr wert als der Sperling dort auf dem Dach? Und da fällt niemand runter, ohne dass es nicht in Gottes Plan und in Gottes Hand geschehen würde. Es gibt also, und das ist die Quintessenz des ersten Verses, einen Weg für uns, und es ist ein guter Weg. Wir sehen ihn nicht immer. Oft ist er verschüttet, das sagen wir auch in unserer Ehearbeit. Aber es gibt ihn. Wir müssen ihn suchen. Da liegen manchmal Felsbrocken drüber. Und man könnte sagen, nein, unmöglich. In dieser Lage gibt es keinen Weg mehr. Hier ist Hopfen und Malz verloren. So wie das ja manche dann leider sagen und dann an Ehescheidung denken, müssen wir und dürfen wir dem entgegenhalten, es gibt immer einen Weg. In jeder menschlichen Lage. Warum? Weil Christus es selbst sagt. Ich bin der Weg. Und wenn er das so sagt, dann hat niemand mehr das Recht, einen Weg für sein eigenes Leben zu bestreiten. Das ist also der erste Blick, den Paul Gerhardt uns hier eröffnet. Dass Gott für die ganze Schöpfung wunderbar sorgt. Nun der zweite Blick. Hier wird nun Gott schon etwas näher erläutert und erklärt. Was ist das denn für ein Gott, der nun die ganze Schöpfung so wunderbar steuert und der auch einen Weg für dich ganz persönlich kennt und hat? Was ist das für ein Gott? Wie kommt man an ihn ran? Wie kann man Kontakte zu ihm knüpfen? Und Paul Gerhardt sagt, wenn du dich in Selbstmitleid auflöst, mit selbsteigener Pein, oder wenn du in einer Anklagehaltung verharrst gegen ihn, oder wenn du dich mit Sorgen überhäufst und meinst, dass Gott doch irgendwie und irgendwann dein Elend mal sehen müsste, wenn es ihn denn überhaupt gäbe, dann, sagt Paul Gerhardt, bist du schief gewickelt. Dann kannst du mitunter sehr, sehr lange warten oder vergeblich warten. Gott ist nicht ein Gott, den du beeindrucken könntest, indem du mit sorgenvoller Miene durchs Leben gehst. Oder indem du dich anklagst. Oder indem du ihn anklagst. Oder die Welt anklagst. Nein, am Ende des zweiten Verses sagt er es klipp und klar, Gott lässt sich nichts nehmen. Komma, es muss erbeten sein. Gott ist ein Gott, der gebeten sein will. Wir haben neulich ein wunderbares Zeugnis hier gehört von Frau Bronsch, wie sie Gott in den Ohren gelegen hat und ihn gebeten hat, in ihre Ehe einzugreifen und ihren Mann von der Alkoholsucht zu befreien. Und wir haben gehört, wie Gott eingegriffen hat. Gott will gebeten sein. Der Allergott will nur Unterwürfigkeit. Unser Gott will gebeten sein. Und das geht so weit, dass man sogar in Gottes Arm eingreifen kann. So wie Abraham, der für Sodom und Gomorra gebetet hat. Ich finde das eine ganz erstaunliche Stelle. Gott hat natürlich seine Weltpläne. Aber er ist bereit, in letzter Minute sie noch einmal zu überprüfen und zu ändern, wenn da ein Beter seine Hände ausstreckt und ein demütiges Herz seine Gnade sucht. Das ist ganz gewaltig, dass wir sozusagen als kleine, arme, elende, schwache Menschenwesen den großen, gewaltigen Gott in seinen Plänen beeinflussen dürfen. Gott will gebeten sein und dann hört er. Und er hört auf die größten Sünder. Ich habe nochmal das Zeugnis gelesen des lutherischen amerikanischen Pastors, der da nach dem Zweiten Weltkrieg 24 deutsche Hauptverantwortliche, die dann beim Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verurteilt worden sind, zumindest die meisten von ihnen, der diese Leute geistlich zu betreuen hatte. Von den 24 Verurteilten wollten 17 immerhin, waren ja alles gestandene, mehr oder minder gestandene Nationalsozialisten, wollten 17 seine geistliche Hilfe haben. Und einigen konnte er tatsächlich in der Lebenskrise, in der sie waren, kurz vor der Hinrichtung noch den Weg zu Christus zeigen. Das ist bewegend, wenn man diese Erinnerungen dieses amerikanischen Pastors liest. Wie die größten Nazi-Größen angesichts des Todes bereit waren, noch einmal über ihr Leben nachzudenken und sich im Licht der Ewigkeit neu zu definieren. An Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Erich Räder, Fritz Saukel und einige andere haben noch den Schritt zu Christus gefunden. In ihren letzten Lebensstunden. Andere haben sich kategorisch verweigert. Göring, Jodl, Rosenberg, Robert Ley, Julius Streicher, die sind also mit Heil Hitlergruß und mit sonst welchen Blasphemien in den Tod gegangen. Robert Ley, der Führer der sogenannten Arbeitsfront, sagte: Ich brauche kein Lamm Gottes, vor dem ich auf den Knien rutsche und das ich um Gnade anwinsle. Ich stehe gerade vor meinem Herrgott und wenn ich einmal was verkehrt gemacht habe, das fresse ich dann selber aus vor ihm. So wollte dieser Mann vor den lebendigen Gott treten. Welch ein Irrtum, kann ich dazu nur sagen. Das ist ein grausamer Lebensirrtum, wenn jemand meint, ohne die Vergebung, die Gott durch das Lamm von Golgatha uns darreicht, im Gericht Gottes bestehen zu können. Also es muss erbeten sein. Das ist das Zweite. Der dritte Blick auf den helfenden Gott, der ist sehr tröstlich. Dieser Gott, der uns erschaffen hat, und das wissen wir aus Psalm 139, der kennt uns am allerbesten und der weiß, was gut ist und was schadet dem sterblichen Geblüt. Das ist doch wunderschön ausgedrückt. Er weiß es. Er hat uns geformt im Mutterleib. Er hat uns eine Platzanweisung gegeben, er hat uns die Zeit gegeben, in die er uns hineinstellt, den Ort, die Menschen. Er kennt uns am allerbesten, er kennt unsere Schwächen, unsere Stärken, viel besser als der eigene Ehepartner. Und deswegen können wir uns eben auch so vollständig anvertrauen. Und deswegen können wir auch, wie soll ich da mich jetzt ausdrücken, in unserem Gebetsleben darauf vertrauen, dass er auch die nicht ausgegorenen Gebete, die Gebete, die eigentlich gar nicht seinem Willen entsprechen, so sanft korrigiert, dass sie dennoch zu einem guten Ziel hinfinden. Es ist doch nicht so, dass unser Gebetsleben immer rein ist vor Gott. Da ist doch oft viel Egoismus, viel Ärger untergemischt. Da braucht sich doch niemand vorzustellen, dass alle diese Gebete von Gott sofort, so wie sie sind, erhört werden. Da kann ich nur sagen, wie gut, dass die nicht alle so erhört werden. Aber Gott nimmt sie und korrigiert sie, weil er weiß, was uns schadet und weil er weiß, was uns gut tut. Georg Müller, Der bekannte Glaubensvater hat 1879 eine Predigt über das Gebet gehalten und sagte dort: Deswegen, liebe Geschwister, wartet andauernd auf Gott, betet weiter, aber seid euch sicher, dass ihr nur Dinge erbittet, die dem Willen Gottes entsprechen. Hat er also eine Predigt über das Gebet gehalten, und das sollten wir uns auch immer wieder klar machen. Nur Dinge erbitten, die Gottes Willen entsprechen. Oft wissen wir es ja nicht genau, dann müssen wir sozusagen auf Risiko beten. Aber wir dürfen immer wissen, er weiß, der himmlische Vater, was dem sterblichen Geblüt nützt und was ihm schadet. Das ist der Trost der dritten Strophe. Und die vierte Strophe steckt natürlich ja voll von einem noch viel umfassenderen Trost, denn hier geht es um die unbeschränkten Möglichkeiten Gottes. Wunderschön poetisch ausgedrückt: Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Das ist ja genau unser Problem, dass wir oft meinen, Gott ist am Ende mit seinen Möglichkeiten, wenn sich die Dinge nicht ändern, um deren Veränderung wir bitten. Da kommt man ja schnell in die Krise. Da schrumpft plötzlich Gott zusammen, nicht wahr, zu einem Hampelmann. Auch wenn wir uns das dann nicht vor uns eingestehen wollen. Aber die Allmacht Gottes können wir in solchen Phasen unseres Gebetslebens dann kaum noch festhalten, wenn nichts geschieht oder angeblich nichts geschieht. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie es dem Volk Israel gegangen ist, als sie da am Schilfmeer angekommen waren. Rechts und links Felsen, vorne ein Meer und hinten sehen sie schon die Truppen des Pharao heranziehen. Wie es in diesen Hunderttausenden wohl zugegangen sein mag, kann man sich ja lebhaft vorstellen. Da war plötzlich Gott zusammengeschrumpft. Jetzt kann Gott nicht mehr helfen. Was soll jetzt geschehen? Und da kommt Mose und sagt: Moment. Seid ganz still. Seid ganz ruhig. Ihr werdet stille sein. Und Gott selber wird für euch streiten. Und das Wunder geschieht, sie werden still und Gott streitet und teilt das Meer. Weg hast du aller Wegen, wo also überhaupt keine menschliche Fantasie mehr hinreicht. Dort fängt Gott an und dort handelt Gott. Wunderbar, welche Irrwege, welche Umwege Gott mitgeht, um zu seinem Ziel zu kommen. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Wir haben vor ein paar Tagen ein wunderbares Zeugnis gehört von einem Evangelisten. Der hat uns erzählt, wie ein Mann bei seinen Vorträgen zum Glauben gekommen ist, der in wilder Ehe lebt und der verheiratet war, nicht wahr? Aber eben in einer anderen Beziehung lebte. Und wie er unter dem Wort der Predigt sein Leben ändert. Und wie er jetzt Konsequenzen zieht. Und wie er als erstes natürlich beschließt, zu seiner Frau zurückzukommen. Und wie er als zweites an seine Freundin sozusagen denkt. Und der Evangelist erzählte uns, am nächsten Tag war die Freundin unter der Predigt. Und die bekehrt sich auch. Und dann beschließen die beiden, dass sie ihr Verhältnis aufgeben. Und er kehrt zu seiner Frau zurück. Und das Schönste, diese Freundin, die litt immer an Herzbeschwerden. Und die schrieb dann dem Evangelisten: Jetzt sind die Herzbeschwerden weg, seitdem ich mich bekehrt habe. Das sind doch wunderbare Wege, die Gott so geht. Und wie er eben auch die Menschen sucht und die Menschen findet, auch die, die dann ja irgendwo schon längst in Sünde verfallen waren. So, damit sind wir beim fünften Vers. Da geht es jetzt um die Finsternismächte, die einen auch zu schaffen machen können und die einem natürlich die Hilfe Gottes verstellen können. Finstere Mächte, die einen Menschen in Bann schlagen können. Ich habe vorhin schon von einem alkoholabhängigen Menschen kurz gesprochen. Da scheint es mir auch oft zu sein, dass da finstere Mächte im Hintergrund mitwirken, wenn einer in einen solchen Bann hineingerät. Aber es gibt ganz andere Verbannungen, sage ich mal. Es gibt Menschen, die sind in der Pornografie gebunden und gefangen. Menschen, die sind im Neid gebunden und gefangen. Menschen in der Angst gebunden und gefangen. Die kann man überhaupt nicht, wie soll man sagen, mit guten Worten trösten. Da kommt man gar nicht mehr ran. Die sind in einer Glocke gefangen, in einem Gefängnis, mit Stricken angeseilt. Und da muss man dann natürlich auch die Frage stellen, ob vielleicht nicht doch finstere Mächte hier im Wege stehen. Und dann dieses Siegeswort, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Gott ist auch in der Lage, solche Zwangsverhältnisse zu lösen. Ich weiß nicht, ob Sie Corrie ten Boom kennen. Die hat ja wunderschöne Glaubensgeschichten uns hinterlassen. Hat ja auch in Aalten einmal gepredigt, noch zu Pastor Kemners Zeiten. Und sie hat ein Buch geschrieben mit solchen Glaubenserfahrungen. Hallo Bruder heißt das. Und da erzählt sie von einer jungen Ärztin, die einmal bei ihr war. Und da ging es zunächst einmal um ihren Verlobten. Und die beiden Frauen beten für den Verlobten. Und dann guckt sich die Corrie ten Boom diese Frau an und sie merkt, bei ihr selber stimmt ja noch was nicht. Die haben zwar fromm gebetet, aber die Corrie fragt, und was ist mit Ihnen, liebe Schwester? Und da sagte die, um mich geht es nicht. Es geht nur um meinen Verlobten. Von mir will ich nichts sagen. Und da erkennt die Corrie ten Boom, dass in dieser Frau ein Bann liegt. Und gebietet den Dämonen, die im selben Moment aus dieser Ärztin weggehen, und plötzlich verwandelt sich diese Frau, kriegt ein ganz anderes Aussehen und sagt, jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei, und jetzt kann ich Ihnen Folgendes sagen, dass ich seit vielen Jahren unter Selbstmordgedanken mich zermartere und morgen meinem Leben ein Ende setzen wollte. So ist das, nicht wahr? Wenn ein bevollmächtigter Seelsorger das mitkriegt, dass da Bann vorliegt, dass da Bindungen da sind und sich den Mut fasst und die Vollmacht nimmt, dagegen vorzugehen. Ein schönes Beispiel, dass diese fünfte Strophe von Paul Gerhardt auch in solchen Extremsituationen greift. Und die sechste Beschreibung Gottes, das ist dann in der sechsten Strophe zu finden. Hier geht es sozusagen abschließend um die große Tatsache der Gnade Gottes. Gott will helfen, aber er will nur auf der Schiene der Gnade helfen. Mit großen Gnaden will er dich aus der Kammer wegziehen, in die du hineingeknechtet bist. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. Das ist natürlich nun auch Kennzeichen unseres biblischen Gottes, dass er ein Gnadengott ist, dass man sich seine Hilfe nicht verdienen kann. Man kann sie weder verdienen noch erzwingen. Man muss einfach nur warten. Wir haben sonst keine Möglichkeit, an seine Hilfe heranzukommen. Er gibt sie nur aus freier Gnade. Und der einzige Weg zur Gnade Gottes ist das demütige Herz. Denn das steht in der Bibel, den Demütigen gibt er Gnade. Das war ja das Problem des Judentums. Und ist, glaube ich, bis heute noch das Problem des Judentums, dass sie meinen, Gott will seine Hilfe geben auf dem Wege seines Gesetzes. Und die Juden sagen ja auch nicht Gesetz, die sagen ja Weisung. Weisung. Und sie halten die Weisung. Und die frommen Juden, die haben 613 Gebote und Verbote. Und die halten sie alle, minutiös. Und denken, ja, dass Gott doch auf diese Weise ihnen die Gnade geben wird. Und Paulus sagt, nein, auf diese Weise kriegt ihr die Gnade nicht. Das ist eigene Gerechtigkeit, die ihr hier aufrichtet. Ihr müsst sie euch schenken lassen. Gott hat am Kreuz von Golgatha eure Sünden weggeräumt. Und ihr findet Zugang zur Gnade Gottes nur über diesen Christus. Was ist wichtig, dass wir für Israel beten, dass sie diesen Zugang doch in all ihrer Bedrängnis erkennen. So, nun wollen wir noch den zweiten Teil betrachten. Ich habe jetzt schon manches natürlich vorweggenommen, deswegen kann ich den zweiten Teil etwas straffer gestalten. Hier geht es jetzt um den Zugang zur Hilfe Gottes. Hier geht es um den hilfesuchenden Menschen von Strophe 7 bis Strophe 12. Man könnte sagen, hier eröffnet uns Paul Gerhardt den Weg zur Gnade. Und das ist mindestens so wichtig, wie im ersten Teil zu hören, was für ein Gott Gott ist. Ja, wie finden wir den Zugang zur Gnade Gottes? Ich sage es einmal mit Paul Gerhardts Worten in der 7. Strophe. Erstens, sag deinen Sorgen gute Nacht. Wunderschön ausgedrückt. Es gibt ja doch ein Verliebtsein in die eigenen Sorgen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Doch, man ist auch verliebt. Man möchte sie gerne pflegen und hätscheln, ja, und dann sonnt man sich im eigenen Selbstmitleid. Ach, wie ist die Welt so böse? Ja, und was muss ich hier alles erleiden? Und der und die, die müssen gar nicht so viel tragen. Warum trifft es nur immer wieder mich? Solche Gedankenspiele und solche Gefühlsketten, die kennen wir alle. Und da sagt Paul Gerhardt, sag gute Nacht. Schlicht sag gute Nacht. Gib das alles weg. Gib das alles ab. Lass diese Sorgenwolken nicht zu dick werden über deinem Kopf. Sonst erdrücken die dich. Ich hatte jetzt Klassentreffen in Markleberg bei Leipzig. Das war die Grundschulklasse. 50 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Und es waren natürlich ganz bewegende Momente. Die meisten habe ich natürlich nicht wiedererkannt. Die haben mich aber auch nicht wiedererkannt, weil ich früher dick und rund war. Und das bin ich jetzt nicht mehr. Und manche, die hatten natürlich vom Christentum nicht die blasseste Ahnung. Die wussten zwar, dass ich Pfarrer geworden bin, aber mehr auch nicht. Einer sagte zu mir, das war der Spaßvogel früher immer in der Klasse gewesen, der sagte zu mir, na, der liebe Gott, der hat es aber nicht so gut mit dir gemeint. Was sage ich, wie kommst du denn da drauf? Ich sage, der liebe Gott hat es sehr gut mit mir gemeint. Nö, sagt er, wenn ich dich Strich in der Landschaft sehe, dann muss ich doch sagen, er hat es mit dir nicht gut gemeint. Naja, so haben wir uns da etwas angefrotzelt. Aber einer erzählte mir seine Lebensgeschichte und er war traurig. Einfach traurig. Zweimal geschieden und jetzt lebt er unverheiratet zusammen. Hat einen neuen beruflichen Start versucht nach der Wende. Ging in den Westen, 2 Jahre, vergeblich abgestrampelt, wieder zurück. Und man spürte so richtig die dunklen, resignativen Sorgenwolken über seinem Kopf. Paul Gerhardt sagt, lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Lass fahren. Er sagte zu mir, ach weißt du, es lief so viel schief in meinem Leben. Das war der ganze Kommentar über sein Leben. Es lief so viel schief in meinem Leben. Und ich bin ihr so dankbar, wir haben gleich fürs nächste Jahr wieder ein Treffen vereinbart, dass ich dort auch wieder mit Gottes Hilfe die Möglichkeit habe, da doch etwas zu sagen vom Evangelium. Aber wir müssen ja nun gar nicht an solche schief gestrickten Lebensläufe denken, das kennen wir ja alle, diese Sorgenwolken. Und ich kenne die, wenn ich nachts aufwache, ja, und man an die vielen unerledigten Arbeiten noch denkt und an die vielen verpassten Gelegenheiten, da kommen plötzlich Sorgen und man weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und meine persönliche Masche, sage ich mal, ist immer die, dass ich mir dann ganz bewusst Dankpunkte vorstelle. Wofür hast du zu danken? Was ist denn in den letzten Tagen und Wochen mit Gottes Hilfe gelungen? Wo hat sich denn Gottes Gnade wieder neu erwiesen? Und dass ich also an die Stelle der Sorgengedanken die Dankgedanken hinstelle. Und ich muss sagen, das hilft. Das hilft. Die Seele wird wieder frei und man kann erst mal wieder schlafen. Das ist schon mal was wert. Also, denken und danken, das gehört übrigens zusammen in der deutschen Sprache. Ja, und dann zusammenhängt natürlich dann damit der achte Vers, dass ich Gott ans Steuer meines Lebens heranlasse. Einmal sage ich den Sorgen gute Nacht und dann sage ich, Herr, ich vermag mein Leben nicht zu steuern. Du bist der beste Steuermann. Ich will jetzt nicht mehr nur Herr sagen, ich will dich auch Herr sein lassen. Ich will aus dem Selbstfahrer-Christentum aussteigen und in das Beifahrer-Christentum einsteigen. Sie kennen ja, nicht wahr, diesen netten Unterschied zwischen Beifahrer- und Selbstfahrer-Christentum. Beide leben mit Jesus, beide glauben, beide beten. Und trotzdem der Unterschied. Die Selbstfahrer sitzen am Steuer ihres Lebens und sagen, Herr Jesus, segne mich für das, was ich mir heute vorgenommen habe. Die Beifahrer, die machen es anders. Die sagen, Herr, bitte übernimm du die Steuerung über diesen Tag. Du weißt, was ich mir vorgenommen habe, aber bitte durchkreuze diese Pläne, wenn sie nicht deinem Willen entsprechen, wenn du sie nicht segnen kannst. Ich bin bereit, auch andere Wege zu gehen. Das sagen die Beifahrer. Und ich glaube, die fahren besser. Die fahren besser. Ich habe mich bei dem Klassentreffen mit jemandem unterhalten, der da bei uns um die Ecke wohnte, in Markkleeberg-Ost. Als Kinder sind wir immer Schlitten gefahren. Und ich hatte so einen Schlitten mit so Hörnern, gebogenen Hörnern vorne drauf. Und wir hatten einen Berg, ansonsten ist ja Markkleeberg nicht so mit Bergen gesegnet, aber vor unserer Nase war ein kleiner Berg. Und da sind wir immer Schlitten runtergefahren. Und ich saß dann immer auf dem angehängten Schlitten, nicht wahr? Wir haben da immer Schlitten hintereinander gehängt und sind dann so runtergerauscht. Und mitten unten am Weg stand eine Eiche. Und da bin ich dann auch des Öfteren direkt auf die Eiche draufgefahren. Und einmal war dieser vorne dran und ist mit dem Kopf direkt in voller Fahrt auf die Eiche drauf. Und wir haben natürlich an alle diese alten Storys gedacht. Und da musste ich sagen, war ich ein schlechter Steuermann. Und das ist mir zum Bild geworden. Ja, wie schlecht wir unser eigenes Leben steuern können. Wie gut es ist, wenn wir da Platz machen und sagen, du kannst es besser. Du kannst es besser, übernimm die Regie über mein Leben. Du machst was draus. Paul Gerhardt sagt das ja so schön. Du bist doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regiment. Also bitte, lass ihn auch das Regiment über dein Leben führen. Vers 9 und 10 kann man sehr schön zusammenziehen. Da geht es nämlich um die Geduld. Gott lässt uns tatsächlich manchmal warten. Und dieses Geheimnis, dass Gott uns warten lässt, beschreibt der Paul Gerhard in dem 9. Vers ganz, wie soll man sagen, ergreifend. Gott wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben. Und sollst du führen, Angst und Nöten schweben, als frage er nichts nach dir. Das sieht so aus. Das sieht so aus, als ob Gott gar nichts von dir wissen will. Als ob er dich ganz bewusst in deinem Elend und Dreck schmoren lassen will. Luther hat gesagt, Gott liebt es, sich im Gegenteil menschlicher Erfahrung zu zeigen. Im Gegenteil menschlicher Erfahrung. Es sieht manchmal so aus, als ob ja tatsächlich Gott das genaue Gegenteil von dem macht, was wir uns von ihm erbitten. Und dieses Geheimnis ist natürlich groß. Das können die Menschen nicht so ohne weiteres verstehen. Aber ich will hier noch einmal den Georg Müller zitieren. In dieser Predigt übers Gebet. Das Herz des Gläubigen muss lernen zu warten. Und wenn es zubereitet ist, wird es den Segen mit Sicherheit empfangen. Die meisten Kinder Gottes werden unsicher, wenn Gott nicht sofort antwortet. Und weil ihre Gebete für Wochen, Monate und Jahre unbeantwortet bleiben, hören sie auf, Gott zu bitten. Und so verlieren sie den Segen, der ihnen sicher gewesen wäre, wenn sie ausgeharrt hätten. Das sagt ein Beter. Wenn überhaupt, dann war es Georg Müller. Also das wollen wir uns sagen lassen. Mein Konfirmationsspruch lautet, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Harren ist ein geduldiges, energisches Warten. Ich muss sagen, Gott hat dieses Gebet oder diesen Spruch oder diese Verheißung auch immer wieder wunderbar erfüllt. Ich weiß noch, mein allererster Besuch als junger Vikar bei einer Frau, die 20 Jahre für ihren Schwiegersohn gebetet hat und die dann erleben konnte, dass er den Glaubensschritt tut. Ja, ich könnte ganz im Sinne von Georg Müller sagen, unsere Ungeduld zerstört viel Segen. Unsere Ungeduld zerstört viel Segen. Es ist nicht so, dass Gott nicht sofort eingreifen könnte, aber in seinem göttlichen Rat erscheint es ihm besser, uns noch warten zu lassen, weil diese Geduldsprobe uns hilft, weil wir dadurch verändert werden, zu seinem Ebenbild, schöpferisch umgewandelt werden. Und Gott will doch nicht nur helfen, er will uns doch zum Ebenbild machen. Gott hat doch immer viel mehr Pläne, als nur das Augenblickliche uns zu erfüllen. Gott denkt doch komplex. Das muss man sich eben immer wieder klar machen. Und das wird hier in diesem 9. und 10. Vers uns wirklich ins Herz hineingesungen. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst, wenn du gar nicht mehr dran denkst, wenn du vielleicht schon ja ganz knapp davor stehst, alles hinzuschmeißen und alles aufzugeben. Plötzlich ist der Segen voll da. Er wird dein Herz erlösen von der so schweren Last. So, und damit sind wir am 11. Vers angekommen. Der 11. Vers ist nicht so ganz einfach zu verstehen, weil Paul Gerhard hier schon den Sieg zuspricht, auch dort, wo man ihn noch gar nicht hat. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkronen. Also, das ist die hohe Schule des Glaubens, wenn man noch nichts sieht und trotzdem schon glauben kann. Ja, Herr, du hast den Sieg. Du hast den Sieg für mich errungen und du wirst alles zum Besten. Ich denke an die drei Männer im Feuerofen. Die haben das ja, da bei Daniel, Kapitel 3, die haben das ja, denke ich, kapiert. wie die das so ausgedrückt haben, stehen vor dem Ofen, sollen da reingeschmissen werden, verbrannt werden, wenn sie nicht dieses Standbild anbeten. Und wie sie den Mut haben, da von Nebukadnezar zu sagen, wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Kann er erretten? Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das ist doch einfach unfasslich, ja? Wenn ein Mensch so reden kann, so beten kann, dieser Freimut, dieser Glaube, diese Siegesgewissheit, unser Gott wird es schon richtig machen. Du kannst uns da gern reinschmeißen. Gott hat die Möglichkeit, das Feuer auszulöschen, und wenn er es nicht macht, vor dir beuge ich mich auf gar keinen Fall. Das ist Glaube im Alten Testament. Das ist Glaube, vor dem man nur den Hut nehmen kann. So, und damit sind wir am Schluss angekommen. Der 12. Vers lenkt noch einmal zurück zum 1. Vers. Der 1. Vers sammelt ja sozusagen alle Hilfsbedürftigen ein. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Und der 12. Vers, der sammelt noch einmal ein und der nimmt uns ein Stück in einen Realismus hinein. Wenn er sagt, mach Ende, o Herr, mach Ende an aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass uns bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. Hier werden wir sozusagen realistisch gemacht. Wenn nämlich eine Not weg ist, kommt die nächste. Es ist doch nicht so, dass wir hier schon im Paradies sind. Wir beten und Gott hilft, aber morgen sitzen wir schon wieder in einer anderen Bedrängnis drin. Das geht ja gar nicht anders in dieser Welt. Und deswegen darf man eigentlich bitten, ach Herr, mach Ende. Du hast eine andere Welt. Du hast noch eine bessere Welt für uns. In dieser Welt stolpern wir von einer Not zur anderen, machen viele Glaubenserfahrungen, ist ja wunderbar, trösten uns der Nähe Gottes. Aber wir kommen ja aus dem Schlamassel nicht raus. Der Ronald Reagan, nicht wahr, der wollte eine neue Weltordnung gründen. Daraus ist überhaupt nichts geworden. Und der Bush, was will der? Der will die ganze Welt demokratisieren. Das schafft er auch nicht. Die ganzen Weltverbesserer, die sagen irgendwann mal, außer Spesen nichts gewesen. Wir kriegen es nicht hin. Die Welt ist so voller Blindheit, so voller Bosheit und Gottlosigkeit, die kann man nicht verbessern. Es geht nicht. Ich würde mal hinzufügen, auch die Welteroberungspläne des Islam, die werden in sich zusammenfallen. Es geht nicht, was sich die Menschen so vorstellen. Nein, da hilft nur eins, dass Gott selber eine neue Welt erschafft. Und deswegen, mach Ende, o Herr, mach Ende an aller unserer Not. Wir brauchen tägliche Stärkung. Stärk unsere Füße und Hände. Denn morgen kommt schon wieder eine neue Not. Und wie gut, dass wir die jetzt noch nicht wissen. Aber die kommt garantiert. Und deswegen, wir brauchen die tägliche Hilfe und Stärkung. Und lass uns bis in den Tod nicht alleine, unser himmlischer Vater. Wir brauchen deine Pflege und deine Treue, damit wir in den Himmel kommen. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Werner Gitt hat ein schönes Faltblatt geschrieben. Wie komme ich in den Himmel? Kann ich nur jedem empfehlen. Wir waren neulich bei ihm mal eingeladen zu Hause und da hat er uns seinen Vorratskeller gezeigt. Diesen Prospekt gibt es in vielen, vielen Sprachen. Ja, in Japanisch, in Kroatisch und was weiß ich nicht. Wenn Sie also irgendwo in der weiten Welt Leute kennen, die diese Frage beantwortet kriegen müssen, wie komme ich in den Himmel, dann können sie sich an Werner Gitt in Braunschweig melden. Der hat also für jede Sprache, denke ich, für fast jede Sprache, da die richtige Antwort. Ich schließe mit einem Wort aus Paul Gerhardts Testament an seinen einzigen Sohn. Bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich, bleibe in deinem Glauben und Bekenntnis beständig, so wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden, willig, fröhlich und seliglich. Amen.